SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, oben in den Wäldern, Folge 21.
Verwirrt kauerte er in der Ecke des duftenden Raumes. Aber wieso? Ihr Geruch, ihr leises Klicken, mit dem sie ihn ermutigt hatte, ihr näher zu kommen, ihre offene Genitalkammer und dann eine so unfreundliche Begrüßung? War er doch nicht willkommen. Aber wieder zu verschwinden war leider nicht so einfach. Versuchen Sie mal, sich in einem Gang umzudrehen, der nur so breit ist wie ein Reiskorn, während Ihr Ädiagus heraushängt. Das spöttische Zwitschern der neugierigen Milben wurde lauter. Ihr verdammten kleinen Biester, dachte er. Sei's drum, er würde es noch einmal versuchen. Er krabbelte vorwärts, tippte ihr sanft mit den Fühlern auf die Seite, brummte und senkte den Kopf, rechnete damit, dass sie ihn wieder attackierte. Doch dieses Mal blieb sie ruhig. Zögernd hob er den Blick und näherte sich ihr erneut. Einmal noch klopfte er, dann drehte sie sich um. Vor ihm erhoben sich ihre Kokziten. Die Taster an seinen Mundwerkzeugen zitterten. Er tanzte ein wenig auf der Stelle, doch dann erinnerte er sich an seinen ersten Fehlschlag und diesmal hielt er sich zunächst zurück. Er drehte sich ein wenig, wartete darauf, dass sich sein Ädiagus zurückzog, dann schwenkte er herum und drückte sich an sie, Rücken an Rücken, und sein Organ schwoll wieder an und glitt in sie, und sie zog ihn tief hinein in die duftende Höhle. Das Ergebnis dieses Vorgangs waren Dutzende Eier, die sie in Nischen legte, die sie in die Wand des Hauptgangs gegraben hatte. Im nächsten Frühjahr schlüpften die Larven. Die cremefarbenen kleinen Geschöpfe, jedes so prall gemästet wie das Lieblingskind eines Kaisers, verließen den zentralen Gang und begannen sich in parallelen Reihen in das Holz hineinzufressen. Als sie satt waren und innehielten, um sich zu verpuppen, hatten sie ihr beeindruckendes Wikinger-Labyrinth fertiggestellt. Aber wir haben noch etwas vergessen. Die Gänge in diesem Holzscheit waren nicht leer, als die Larven erwachten, sondern voll mit dem Pilz, der die Ulmen getötet hatte, bevor sie abgeholzt wurden, um der Schnellstraße zu weichen. Unsere Erzählung wechselt noch einmal den Protagonisten. Die neue Hauptfigur ist eine der Töchter unseres wilden Käferpaares, der siebte Nachkomme auf der rechten Seite. Diese Käferdame bahnt sich an einem Aprilmorgen, lange nachdem Tom wieder fort ist, ihren Weg in die Freiheit. In der Hütte ist es dunkel, als sie an der Oberfläche des Holzscheits auftaucht, und es dauert einen Moment, bis sie sich in ihrem neuen, kalten Universum zurechtfindet. Ihre Fühler tasten, ihr Kopf schwenkt. Beladen mit Pilzsporen fliegt sie hinauf in die Dachsparren der Hütte, wo sie eine Lücke erspäht. Sie klettert hinaus auf das Dach, hält kurz inne, dann fliegt sie los. Sie ist nicht etwa speziell auf der Suche nach der Ulme, die ein pensionierter Major der britischen Armee auf dem kleinen Platz vor seinem Haus gepflanzt hat. Der Duft der Ulmen ist allgegenwärtig. Lebende Ulmen, kranke Ulmen, tote Ulmen, wildgewachsene Ulmen, angepflanzte Ulmen. Jenseits der Wälder benutzt fast jede Stadt in Neuengland Ulmen für ihre Alleen. Auf ihren Mundwerkzeugen verteilt sich ein Schmierstoff. Zum ersten Mal in ihrem kurzen Leben hat sie eine Ahnung davon, zu was für einem Appetit sie fähig ist. Aber der Wind frischt auf und sie merkt, dass sie immer höher steigt. Sie schwebt über Wälder und Felder und Straßen, unter ihr ein unerreichbares Festmahl. Dann geht es ein Tal hinauf. Als es ihr endlich gelungen ist, sich nach unten zu kämpfen, fliegt sie auf ein gelbes Haus zu. Sie ist noch sehr schnell, als sie gegen den Schornstein prallt und zwei Dachschindeln hinunterstürzt. Dann richtet sie sich auf und tastet mit ihren Fühlern die Luft ab. Noch immer überziehen die silbernen Schlieren der Pilzsporen ihre Flügel. In 4 Metern Entfernung befindet sich eine Ulme. Die Duftfahne ist unverkennbar. Ein großer Baum, fast 200 Jahre alt. Es ist nur ein kurzer Flug zu den ausladenden Ästen der Baumkrone. Sie hält noch einmal inne, dann verabschiedet sie sich vom Tageslicht und beginnt zu fressen.
9. Für das Programm, das Brieffreundschaften an Gefängnisinsassen vermittelte, hatte sie sich angemeldet, nachdem sie der Women's Benevolence League beigetreten war, einem konfessionsübergreifenden Verein, der durch Freundschaft und gute Werke eine bessere Zukunft schaffen wollte. Agnes Taylor, die Bibliothekarin der Stadt, hatte sie eingeladen. Sicher hatte sie gespürt, wie einsam sie war. Der Verein traf sich wöchentlich in verschiedenen Häusern im ganzen County. Manchmal musste sie fast 2 Stunden fahren. Aber die Fahrerei machte ihr nichts aus. Es war eine willkommene Ablenkung, ein Anlass, aus dem Haus zu gehen und draußen in der Welt zu sein. Außer ihr gehörten noch 12 weitere Frauen der hiesigen Sektion des Vereins an. Die jeweilige Gastgeberin hatte die Aufgabe, für das Treffen die Tagesordnung festzulegen, auch wenn diese kaum variierte. Es begann mit dem Protokoll, dann folgten wichtige Ankündigungen, dann die Tagesordnungspunkte Lektüre und Verschiedenes. Und als letztes wurden die Hilfsaktionen besprochen. Im Laufe der Jahre hatte es sich eingebürgert, dass sich diese Hilfsaktionen an den persönlichen Interessen der Teilnehmerinnen orientierten. Sie richteten sich vor allem an Einwanderer und Häftlinge, früher auch an Kinder. Aber damit hatte die WBL aufgehört, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, der Verein sei unchristlich, obwohl das überhaupt nicht der Fall war. Bei Einwanderern und Häftlingen schien das der Öffentlichkeit egal zu sein. Also blieben diese Programme unangetastet. Das monatliche Briefeschreiben an die Gefängnisinsassen wurde von Professor John Trumbull vom Community College organisiert, dem ältesten Sohn von Mrs. Trumbull, einer der Frauen, die die Sektion des WBL für das County gegründet hatten. Seit fast 10 Jahren unterrichtete Professor Trumbull im Rahmen einer Bildungs- und Rehabilitationsinitiative im Staatsgefängnis in Concord ein Literaturseminar mit dem Titel Captivity Tales. Das Seminar befasste sich mit Ich-Erzählungen von Gefangenen in der gesamten Literaturgeschichte, von der Bibel bis hin zu den jüngsten Schriften von Martin Luther King und Alexander Solzhenitsyn. Die meisten dieser Texte waren in einem Band versammelt, den Professor Trumbull selbst herausgegeben hatte und der ebenfalls den Titel Captivity Tales trug. Sinn und Zweck des Briefeschreibens war ursprünglich, dass sich die WBL-Mitglieder und die Gefängnisinsassen über Themen aus dem Kurs austauschten. Aber die Frauen hatten von Anfang an Schwierigkeiten gehabt, mit der Lektüre Schritt zu halten. Also schrieben die Insassen über ihre Lektüre und die Frauen schrieben über nun, über alles, was ihnen in den Sinn kam. Sie alle beschlossen, dass sie es Professor Trumbull überlassen würden, über Dickens Klein Dorrit zu dozieren. Er gab sein Fachwissen an die Häftlinge weiter, sie übernahmen eine andere, aber ebenso wichtige Rolle, die der Freundschaft. Umgehend entpuppte sich Lillian als die produktivste der Briefschreiberinnen. Professor Trumbull nannte sie sogar den Star ihres Kreises, und sie war stolz auf dieses Lob. Die Briefe halfen gegen die Einsamkeit, und sie nahmen ihr ein Stück weit die Sorge, dass sie möglicherweise nicht mehr ganz richtig im Kopf war. Sie hätte nicht genau sagen können, wann sie diese Veränderung zum ersten Mal bemerkt hatte. Sie war schon immer ein wenig flatterhaft gewesen, und sie hatte so viel Leid und Elend ertragen müssen, dass es verständlich sei, wie Agnes es einmal formulierte, dass sie von Zeit zu Zeit ein wenig aus dem Gleichgewicht geriet. Aber in letzter Zeit schien es ihr, als sei sie vergesslicher als sonst. Beispielsweise, wenn sie sich im Laden nicht mehr daran erinnern konnte, was sie hatte einkaufen wollen. Oder wenn ihr partout der Name ihres Hundes nicht einfiel. Eines temperamentvollen Terriers, den ihr die anderen Frauen aus dem Verein geschenkt hatten. Und gerade jetzt, wo überall so viele neue Straßenschilder aufgestellt, zahlreiche alte Farmhäuser abgerissen und mehr Feldwege asphaltiert wurden, fand sie sich in der Gegend immer schlechter zurecht. Aber noch schlimmer fand sie, dass sie bei den Treffen immer öfter das Gefühl hatte, dass sie den anderen nicht ganz folgen konnte und dass die anderen ihr nicht folgen konnten. Einmal waren sogar Agnes und Sally Garfield nach der Sitzung auf sie zugekommen
und hatten sie gefragt, ob etwas nicht stimme und ob sie vielleicht Sorgen habe.
»Natürlich nicht«, hatte sie verblüfft und verärgert geantwortet. Aber dann war sie zu ihrem Auto gegangen und plötzlich hatte sie nicht mehr gewusst, wohin sie fahren wollte. Und Agnes und Sally hatten an die Scheibe geklopft. Am Ende war sie im Krankenhaus gelandet und es stellte sich heraus, dass sie eine Blasenentzündung hatte. Man stelle sich das vor, eine Blasenentzündung, die einem den Geist verwirrte. Aber als sie auskuriert war, war ihr Geist leider immer noch nicht viel klarer. Vielleicht war das ein Grund, warum sie so gerne die Briefe ins Gefängnis schrieb. Denn beim Schreiben musste sie sich keine Sorgen machen, dass die Insassen sich langweilen oder sie missverstehen könnten. Und wenn doch, fanden sie es nicht so schlimm, sondern waren dankbar, dass sie Kontakt zur Welt hatten. Außerdem wussten Häftlinge, dass nicht jeder Mensch immer die besten Entscheidungen traf. Und sie wussten, dass Freunde immer irgendwann ihr wahres Gesicht zeigen. Man muss nur Geduld haben. Als Lillian zu dem Programm dazustieß, nahmen 6 Häftlinge daran teil. 3 von ihnen waren von Anfang an dabei, 3 waren vor kurzem hinzugekommen. Der Ablauf war ganz einfach. Jeden Monat brachte Professor Trumbull den Frauen vom Verein die Briefe und sammelte bei der Gelegenheit deren Briefe an die Insassen ein. Er selbst las sie nicht. Ihm war wichtig, dass die Gefangenen das Gefühl hatten, dass sie eine richtige Korrespondenz führten. Aber die Gruppe ermunterte er, einander das Wichtigste aus den Briefen der Häftlinge zu erzählen. Nur bitte nichts Geheimes, wie Trumbull sagte. Seine Studenten, er nannte sie nie Häftlinge oder Insassen, kamen aus einer Welt, in der Vertrauen ein seltenes Gut war. Das war die erste Regel. Die zweite Regel lautete, dass sie einen Häftling niemals danach fragen sollten, was er verbrochen habe oder wann er wieder entlassen würde. Es sei denn, er brächte es selbst zur Sprache. Und auch dann sollten sie kein übermäßiges Interesse an solchen Dingen zeigen. Die dritte Regel lautete, niemals die Unschuldsbeteuerungen eines Häftlings anzuzweifeln. Die vierte Regel schien Lillian zumindest vom Ansatz her nicht so recht zu der zweiten und dritten Regel zu passen. Sie lautete, dass sie nur ihre Vornamen benutzen sollten und niemals ihre Privatadresse angeben. In den beinahe 5 Jahren, in denen Lillian nun schon den Häftlingen schrieb, hatte sie 14 Briefpartner gehabt. Einige von ihnen hatten sang- und klanglos aufgehört, ihr zu schreiben. Andere schrieben ihr jahrelang, bis ihnen widrige Umstände dazwischen kamen. Ihr neuester Brieffreund war bislang ihr absoluter Favorit. Er hieß Henry Jones und hatte die Hälfte seiner 80-jährigen Haftstrafe abgesessen, als er sich für den Kurs von Professor Trumbull angemeldet hatte. Lillian hatte ihn von Gail Turner übernommen, die ihm als Korrespondentin so gar nicht zugesagt hatte. Sie war einfallslos, voreingenommen und viel zu langsam. Lillian wusste inzwischen eine ganze Menge über Henry, da er sehr viel schrieb. Gemäß der Klassifizierung, die die Frauen eingeführt hatten, galt er als Beichter, jemand, der sich gerne alles von der Seele schrieb. Er erzählte ihr alles. Mit 17 hatte er an einem Raubüberfall teilgenommen, bei dem ein Mann und eine Frau getötet wurden. Allerdings war er es nicht gewesen, der die 2 umgebracht hatte, wie er ihr viele Male versicherte, was angeblich die Gerichtsakten bestätigen würden. Eigentlich hatten sie das Pärchen nur überfallen wollen, um ihr Taschengeld aufzubessern, aber dann war die Sache außer Kontrolle geraten. Es war nicht seine Schuld, schrieb er. Er war damals noch ein Kind. Zu jung, um es besser zu wissen, aber alt genug, um als Erwachsener angeklagt und verurteilt zu werden. Obwohl er schon so lange einsaß, war Henry ein zorniger Mann, als sie einander zu schreiben begannen. Aber auf den Rat der anderen Frauen hin ermutigte Lillian ihn in ihrem 3. Brief, sich auf die Lektüre zu konzentrieren und sich danach umzuschauen, was es Positives in seinem Leben gab. Darauf antwortete er nicht mehr. Und Lillian bedauerte ihre Ermahnungen, die ihr im Nachhinein unsensibel, ja fast wie eine Beleidigung vorkamen. Henrys Vater war getötet worden, als er noch ein Baby war, seine Mutter war eine Trinkerin gewesen und war daran gestorben, als er 12 war. Doch dann erhielt sie zu ihrer Überraschung einen Brief von Henry, in dem er sie um Entschuldigung bat. Er habe mit einer Niereninfektion im Krankenhaus gelegen. Was Ihre Frage nach dem Positiven in seinem Leben angehe, nun, das wären wohl seine beiden jüngeren Schwestern. Er denke ständig an sie, schrieb er. Die eine habe einen Sohn, der wie er auf die schiefe Bahn geraten sei, und die andere, eine alte Jungfer, leide schrecklich unter einer Krankheit, die ihre Fingerknöchel verforme und sie immer wieder wochenlang vor Schmerzen ans Bett fessele. Die Frauen hatten nicht nur eine eigene Klassifizierung für die Häftlinge, sondern auch für sich selbst. Und danach galt Lilien als Enthüllerin, die den Insassen ihre Geheimnisse entlockte. Während einige dahinter so etwas wie eine ideologische Haltung witterten, war Lilien gar nicht so sehr bewusst, was sie tat. Im Grunde war sie schon immer eine Enthüllerin gewesen. Doch manchmal ließ sie sich dabei so sehr in das Leben anderer Menschen hineinziehen, dass es für sie böse endete. Sie war so verliebt in ihren Ehemann, dass es ihr manchmal Angst machte. Aber kaum einen Monat nach seinem Tod war sie schon mit einem anderen Mann zusammen und danach wieder mit einem anderen. Jedes Mal hatte sie das Gefühl, dass der Mann eine Leere in ihr ausfüllte, eine Leere, die sie als geradezu unvorstellbar groß empfand. Natürlich teilte sie das Henry Jones, in den sie, wie sie feststellte, ebenfalls verliebt war, nicht direkt mit. Sie blieb vage, schrieb ihm, sie habe bestimmte Verpflichtungen, und damit meinte sie in erster Linie ihren Sohn. Trotz ihrer Neigung, anderen Menschen ihr Herz zu öffnen, brauchte sie fast 5 Monate, bis sie Henry darüber schrieb, was ihrem Empfinden nach ihr ganzes Leben bestimmte, nämlich die Krankheit ihres Sohnes. Ob Henry schon einmal von Schizophrenie gehört habe, schrieb sie, und fuhr fort, ihr Robert habe schon als Jugendlicher an dieser Krankheit gelitten und sei deswegen viele Male in der Klinik gewesen. Aus diesem Grund habe sie nie wieder geheiratet, erklärte sie Henry. Robert tue niemandem etwas zuleide, aber viele erschrecken darüber, wie stark seine Krankheit ausgeprägt sei, und die wenigen Menschen, die immer mal in ihr Leben traten, hätten meistens Angst vor ihm und den Ritualen, die er durchführte, um das Unheil abzuwenden, das seiner Meinung nach über die Welt kommen werde. Wie sich herausstellte, wusste Henry über diese Krankheit gut Bescheid und hatte seine eigene Meinung dazu. Er habe einen Cousin, der an Schizophrenie leide, und in Professor Trumbulls Seminar hätten sie ein Buch über einen Mann in einer Irrenanstalt gelesen, dem man einen Teil seines Gehirns herausschnitt und der danach Gemüse war. Das sei eine große Last für eine Mutter, schrieb er ihr, kein Zweifel, aber bestimmt gäbe die Mutterliebe einem die nötige Kraft. Sie wusste, dass er damit auch seine eigene verstorbene Mutter meinte, und eine Woche lang machte sie sich Sorgen, Henry könne eifersüchtig werden, wenn er mitbekam, wie sehr sie sich um Robert sorgte. Aber sie konnte nicht anders. Sie schrieb ihm von den Grubbern und dem Nähen und den Seelenerben, und wenn er das selbst zu merkwürdig klang, berichtete sie ihm auch von den positiven Dingen. Er sei so klug, ihr Robert. Er sei in Geschichte und Naturwissenschaften bewandert und kenne den Namen jeder Pflanze, jedes Pilzes und jedes Vogels. Alles, was er finde, halte er in Notizbüchern fest. Hunderte seien es inzwischen. Was die Operation betreffe, die Henry erwähnt habe, so habe sie die vor langer Zeit beinahe auch an Robert durchführen lassen. Aber am Tag des Eingriffs sei noch eine andere Mutter in der Praxis gewesen und die habe für einen Eklat gesorgt. Und als der Arzt sich um sie kümmerte, habe Robert seine eigene Krankenakte vom Schreibtisch gestohlen. Sie besitze diese Krankenakte immer noch, schrieb sie ihm, und es sei ein Glücksfall, dass er sie gestohlen habe, denn der Arzt habe ganz furchtbare Dinge geschrieben. Hätte sie den Eingriff vornehmen lassen, wäre Robert vielleicht wie der Mann in Henrys Buch geendet oder noch schlimmer. Es sei einer der wenigen Momente in ihrem Leben gewesen, in denen sie sich sicher war, dass jemand über sie wachte. Und über ihn. Ein Deus ex machina, schrieb Henry zurück. Den Begriff habe er gerade in Professor Trumbulls Seminar gelernt. Daran glaube jeder Gefängnisinsasse tief in seinem Herzen, dass eines Tages eine höhere Macht die Wärter erschlage und die Gefängnismauern einstürzen lasse. Die Begegnung mit dem Arzt habe alles verändert, schrieb Lilien. Denn danach habe sie niemandem mehr vertrauen können. Das Einzige, was ihren Sohn beruhigen konnte, sei der Wald gewesen. Ihr Grundstück grenze an den Staatsforst, dort könne man meilenweit umherwandern. Manchmal sei er dort tagelang unterwegs gewesen. Am Anfang habe sie Angst um ihn gehabt, aber sie habe gelernt, ihm zu vertrauen. Ein Mann, der durch die Wälder streift, hatte Henry geschrieben, ein Wanderer. Aber das war Robert nicht, dachte Lillian. Ein Wanderer wandert freiwillig, und das tat ihr Sohn ganz und gar nicht. Er war getrieben von seiner unsichtbaren Bürde. Er wollte nicht wandern, schrieb sie. Er musste es. Und dann, im letzten Sommer, kurz bevor sie und Henry begonnen hätten, einander zu schreiben, sei Robert verschwunden. In den folgenden Wochen und Monaten suchte sie nach einer Erklärung für sein Verschwinden. Das Seltsame war, dass er vorher so klar gewesen war, wie seit Jahren nicht mehr. Sie hatten ein Dienstmädchen, Annelie, das sie eingestellt hatte, als Robert ein kleiner Junge war und die mit ihnen aufs Land gezogen war, als er krank geworden war. Im Jahr zuvor hatte Annelie einen Knoten im Hals gehabt und der Hausarzt hatte ihr geraten, sich in der Stadt einer Krebsbehandlung zu unterziehen. Aber sie wollte die Behandlung nicht, da sie ihr, wie die Ärzte sagten, höchstens ein paar Monate das Leben verlängern würde, sie vielleicht aber noch kränker machen würde. Sie hatte das Haus im Wald so lieb gewonnen, dass sie dort sterben wollte. Jahrelang hatte Annelie sich um Lillian gekümmert, am Ende kümmerte sich Lillian um Annelie. Am meisten staunte sie darüber, was mit Robert geschah. Es war, als hätte er gespürt, dass er in der realen Welt gebraucht wurde. Den ganzen Frühling und Sommer über blieb er im Haus, half ihr beim Putzen und Kochen und setzte sich an Annelies Bett, damit sie sich ausruhen konnte. Er war auch bei Annelie, als sie an einem Sommermorgen starb. Er stand auf und berichtete seiner Mutter, was geschehen war. Dann ging er in den Wald, und als er nach Hause kam, schien sich etwas verändert zu haben. Sie befürchtete erst, dass die Grubber wieder da waren, denn er saß mit geschlossenen Augen auf dem Sofa und sein Gesicht bewegte sich wie bei jemandem, der um sich herum Geschrei hört und nichts dagegen tun kann. Aber am nächsten Morgen begann er zu schreiben. Er hatte immer ein Notizbuch bei sich, und in den folgenden Monaten verbrachte er viele Stunden damit, irgendetwas aufzuschreiben. Er schrieb sogar Briefe mit seiner Schwester Helen, einer Professorin in Kalifornien. Und dann eines Tages ging er hinaus, wie jeden Tag, doch diesmal kam er nicht mehr zurück. Da sie im Sommer gewohnt war, dass er lange fort war, rief sie erst nach 3 Tagen die Polizei. Aber die Beamten hatten die Nase voll von Robert. Allzu oft hatten sie im Laufe der Jahre seinetwegen ausrücken müssen, weil Lillian sie alarmierte oder ihre Nachbarn, die ihn bei sich im Wald gesehen hatten, wie er mit sich selbst sprach. Einen Tag lang waren sie mit den Hunden unterwegs, behaupteten aber, die Spur sei zu schwach. Sie wusste, dass das gelogen war. Diese Hunde konnten alles finden. Das war halt die Art der Polizisten, ihr mitzuteilen, dass sie aufgaben.